Hallo liebe Zuschauer, hallo Pia, hallo Yvonne, hallo Wolfgang, herzlich willkommen zum Interview. Hallo. Pia, ich weiß aus deinen Satsangs und früher aus deinen Satsangs und jetzt aus deinen, wahrscheinlich ist es bei deinen Zoom-Online-Meetings und Retreats ähnlich, dass du immer ein übergeordnetes Thema hast, über Monate, manchmal sogar über ein ganzes Jahr hinweg. Magst du darüber sprechen, was du jetzt für ein Thema da hast?
Innerlich haben wir zurzeit immer noch das Thema Dzogchen. Es ist jetzt schon über ein Jahr. Und du hattest da schon Satsangs mitgefilmt damals in Bozen oder bei Bozen. Wir sind immer noch an diesem Thema.
Ah ja.
Äußerlich sind wir natürlich mit der momentanen Situation von uns allen immer wieder beschäftigt und dazwischen viel beschäftigt mit dem, was die Situation bei uns auslöst oder wie wir empfinden, wie wir mit den Dingen umgehen. Und es passt super, es passt natürlich, es gibt einen Satz im Dzogchen, den ich sehr liebe, der stammt von einer weiblichen Meisterin von vor ein paar hundert Jahren in Tibet. Und die sagt, die klare Natur des Geistes ist natürlich. Und sie steigt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Das ist diese innige Gleichzeitigkeit des Letztendlichen und der wechselnden Erscheinungen im Geist und innerhalb der Welt der Phänomene. Das ist etwas, was wir im Moment richtig gut üben können. Und wir können es auch deshalb gerade besonders gut betrachten und üben, weil wir die seltene Gelegenheit haben, dass wir alle zumindest in einem Aspekt mit demselben Problem beschäftigt sind, sodass wir sehr gut gemeinsam gucken können. Sonst ist oft einer ist gerade frisch verliebt, der andere hat Liebeskummer, der dritte ist krank, der vierte kriegt ein Baby. Völlig verschiedener Kontext und geistiger Inhalt. Und im Moment gibt's ein großes Thema, das wir alle im Geist haben. Das ist eines der Dinge, die ich versuche gut zu nutzen, weil wer weiß, wann sowas wieder gibt.
Ja, aber verliebt sein kann man ja jetzt auch, ne? Passiert doch bestimmt auch. Verliebt sein kann man, passiert ja immer, oder?
Ja. Richtig, klar. Es gibt immer frisch Verliebte und es gibt immer Menschen mit Liebeskummer und die persönlichen, individuellen Geschichten und Erfahrungen. Und Probleme in der Arbeit oder Erfolge in der Arbeit und so weiter. Und gleichzeitig haben wir, und das habe ich noch nie erlebt bisher in diesem Leben, haben wir ein gemeinsames Thema, wo es niemand gibt, den das nicht auf die eine oder andere Art beschäftigt.
Okay. Auf welche Art beschäftigt es sich dich?
Ich wusste, dass das kommt. sehr unterschiedlich. Da gibt es Zeiten, da genieße ich vieles, wo man sonst gar nicht dazukommt. Zum Beispiel jetzt im Winter nicht so, aber jetzt langsam wieder. Die Chance, dass ich mal ein ganzes Jahr meinen Garten beobachten kann, ohne dauernd auf Reisen zu sein. Die Freude an den kleinen Dingen, die größere Einfachheit des Lebens gerade, weniger abgelenkt, weniger Termine, und so weiter. Dann, also da ist viel Dankbarkeit und auch da. Dann zwischendrin habe ich eine Welle von Müdigkeit oder auch Frustration oder Wellen von Verwirrtheit auch. Manchmal blickt man ja nicht durch. Und da ich von meinem gelernten Beruf her Ärztin bin, ist dieser Teil meines Geistes natürlich auch dann immer aktiv und würde gerne mehr wissen, als wissbar ist. Was habe ich noch? Sehr traurig bin ich und es zieht sich schon durch, dass ich jetzt ein ganzes Jahr demnächst meine Schüler kaum jemals live sehen konnte, dass ich das ganze Jahr umarmt habe, ich in diesem Jahr außerhalb meines Hausstandes eine Schülerin, die im Sterben lag, da habe ich mir das gestattet und dann noch mal einen Schüler. Boah. Dass ich die Menschen nicht anfassen darf. Das tut mir richtig weh. Und den anderen auch. Und ich merke jetzt über die Zeit, wie sehr uns das Fühlbare fehlt.
Ja, ich habe jetzt eine allgemeine Frage. Kann man bewusst sich seiner wahren Natur öffnen?
Ja. Rufzeichen.
In der Meditation oder im täglichen Leben?
Beides. Ich sag deshalb ja, Rufzeichen. Ich weiß ja, das ist immer wieder ein Thema in unseren Gesprächen. Was du? Manchmal kommt es einem so vor, als könnte man nichts tun. Manchmal kommt es einem so vor, als müsste man warten auf einen Blitz der Gnade oder so. Das kommt einem aber nur so vor. Ich bin ganz sicher und ich beobachte auch bei mir und bei vielen anderen, dass jedes Stück rechtes Bemühen, wie man im Buddhismus sagt, beiträgt. Das heißt nicht, dass man jetzt einen Schalter hätte, den man einfach bewusst umlegt und man ist da. Es sind viele, viele Schritte. Und oft sind es Schritte hin und dann wieder Schritt zurück und wieder hin und zurück. Das liegt in der menschlichen Natur. Aber es ist schon unser bewusstes Bemühen, das sich vermählt sozusagen mit der grundlegenden Gutheit oder der Buddha-Natur, die von Anbeginn in uns ist.
Und die nie verloren geht.
Die nie verloren geht und bei niemand verloren geht, auch wenn man sich's bei manchen Menschen nur schwer vorstellen kann. Aber auch da, das ist unsere Vorstellung. auch diese Menschen, die wir als empfinden, sind im Grunde haben Buddha Natur. Sie ist nur sehr, sehr verdeckt und überlagert von Dummheit in erster Linie. Und daraus resultierend Gier und Hass und Intrigen und was auch immer.
Heißt, in seinem Buddha, wie hast du gesagt, in seinem Buddha-Bewusstsein, nein, Buddha-Natur.
Buddha-Natur?
Ja, also da bewusst drin zu sein, heißt es immer glücklich zu sein.
Da muss man glücklich definieren. es heißt für mich, es, in meinem Erfahren und meiner Biografie gab es einfach in den letzten 20 Jahren keine Zeit mehr, in der es mir nicht möglich gewesen wäre, bewusst in Kontakt zu treten mit der, mit dieser feinen Freude, die ein Duft der Buddha-Natur ist. So. Das bedeutet aber nicht, dass ich immer glücklich bin im herkömmlichen Sinne. Ich habe, wie ich vorhin auch gesagt habe, Phasen von Frust oder ich bin traurig über was oder kann mich auch aufregen über was oder alles ganz normal. Aber auch da gibt es in meinem Erfahren diese Innigkeit der Gleichzeitigkeit. Es ist beides da. Und das macht einen riesen Unterschied. Also ich bin nicht immer happy.
Darf
Deshalb
ich ganz
bin ich happy, weil ich mit euch rede. Das hat ja immer irgendwie einen Grund. Ich bin happy, weil ich mit euch rede. Ich bin nicht happy, weil ich wieder nicht nach Kaltern fahren kann im März. So. Und da ist diese große, feine Freudigkeit, die sich nicht ändert und für die ich kein Weil finden kann. Und das ist zugleich.
Darf ich da vielleicht einmal einhaken?
Ja, herzlich gerne, Wolfgang.
Also Pia, wenn du sagst, da ist bei dir manchmal auch Frust oder vielleicht Ärger oder Zorn. Wenn das auftaucht, wie gehst du denn damit um oder gehst du damit überhaupt um?
Unterschiedlich. Moment, ich muss irgendwie mehr Situation herholen. Manchmal ist es so, wenn sowas auftaucht, dass ich gleich einen Schritt zurücktreten kann innerlich. Okay, das wieder. Und es passiert dann gar nicht viel in mir oder um mich rum. Manchmal geschehen aber auch Dinge im Leben, die mich richtig in meiner menschlichen Seele oder Psyche ergreifen und ich auch dann unter Umständen reaktiv werde in der Kommunikation oder ich weinen muss oder all sowas. Es ist unterschiedlich.
Ich habe mir in Vorbereitung auf das Interview so einige Videos angeschaut von Satsangs und auch ein, zwei Interviews, die du gemacht hast mit der Vaseto und Mira und so weiter. Und das ist eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist. Und zwar gefällt es dir auch durchaus, wenn Mütter mit ihren Kindern kommen und die dürfen dann auch da sein und auch möglicherweise ein bisschen Krach machen. Und da gibt es halt dann strikte Verhaltensweisen. Wenn es zu viel wird, dann sagst du halt Bescheid. Irgendwann bringen die auch ihre Männer mit und dann werden die Kinder größer, sind auch da und auch die Großeltern. Weil das finde ich natürlich wunderbar. Die Frage dazu ist, wenn die alle da sitzen, können die sich dann auch alle öffnen? Weil ja der Großvater ist, Großmutter, pubertierende Jugendliche.
Das ist ganz erstaunlich. Also erstens mal, wenn, also nein, allererstens ja, ich liebe das. Und ich liebe es auch, Familien zu begleiten. Weil ich finde, die Familie ist ja die kleinste Zelle unserer Gesellschaft und braucht Pflege. Da kommt ja ganz viel raus. Im Positiven hoffe ich, aber manchmal auch im Negativen natürlich. Und die Kinder sind unsere Zukunft. Der Dalai Lama hat mal gesagt, der wurde gefragt, sollen wir Politikern Meditation beibringen, damit es besser wird auf der Welt? Hat er gesagt, nee, bringt den Kindern bei. So, das, ja, ich habe eine ganze Reihe Menschen kommen, wo mehrere Generationen da sind. Und es ist tatsächlich so, nachdem ich jetzt schon eine Weile unterwegs bin, dass ich manche, die jetzt 20 sind, schon im Mutterleib erlebt habe, also im dicken Bauch der Mama. Und sie sind immer noch da. Andere, manchmal in der Pubertät, dann geht es auseinander. Auch okay. Öffnen im Satsang können sich sowieso nie alle und vor allem nicht alle zur gleichen Zeit. Ganz erstaunlich finde ich aber, und da bin ich selber immer wieder erstaunt, es ist wohl doch so ein umfassender, geschützter Raum, der da entsteht, einer zugewandten und hörenden und mitfühlenden Atmosphäre, dass es auch bei Familien erstaunlich gut gelingt, dass sie sogar auch ihre Problematik miteinander dann manchmal erzählen oder die Elfjährige jammert über die Mutter oder umgekehrt. Und dass wir miteinander das Schöne ist dann, dass die Sangha, also alle, die da sind und ich, es miteinander hören. Es ist ein bisschen wie ein Stammestreffen. Erstaunt, was die Kinder angeht, bin ich auch. Gerade jetzt, ich erlebte ja, wenn sie klein sind, haben die da so meistens sitzen die ganz vorne irgendwo rechts von mir und haben ihre Spielsachen dabei und Malsachen und spielen und malen vor sich hin. Und ich habe mir gedacht, naja, die spielen und malen. Und jetzt stelle ich fest, wo sie groß werden, die damals klein waren, die haben genau zugehört. In einem Ausmaß, das ich nie vermutet hätte. Und das merke ich an der Art, wie sie jetzt fragen und sich auch beziehen auf Sachen, die ich vor 10 Jahren gesagt habe. Ganz erstaunlich. Und Kinder sind oft sehr höflich, stelle ich fest. Also Szenen, wo vielleicht Mama und Papa ein Problem miteinander haben und drüber sprechen im Satsang, habe ich erst gedacht, oh, das ist, und die Kinder sind dabei, das ist jetzt gut. Die Kinder sitzen dann, malen, tun so, als würden sie überhaupt nicht zuhören. Und wenn ich dann aber später mit einem der Kinder rede drüber, wie war denn das? Dann sagen sie, ja, ich habe es besser verstanden. Das heißt, es scheint meistens, es geht auch manchmal schief, es scheint meistens hilfreich zu sein.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem einen oder anderen Satzang, den ich mir angehört und angesehen habe, ist, da ist ja eine sehr entspannte Atmosphäre, ne? Wenn du mit den Schülern sprichst, die sind ja, man spürt ja doch sehr entspannt, die können sich ja gut äußern bei dir. Das ist also viel Harmonie festzustellen. Kommt es dir darauf an, dass das eine schöne Atmosphäre ist und das Aufwachen sozusagen ein Beiprodukt ist? Oder wie ist das für dich?
Mir kommt drauf, ich bin jetzt nicht harmoniesüchtig oder so. Wenn eine schöne Atmosphäre entsteht, ist das wunderbar. Wesentlicher finde ich aber noch die Authentizität. Also Lack mag ich gar nicht. Und da bin ich dann auch nicht immer nett, wenn ich merke, da wird was drüber gedeckt, dann kann ich auch schroff werden. Das hast du vielleicht noch nicht gesehen.
Wir werden uns ja Videos anschauen. Ich werde mir
Ja,
einige Videos anschauen.
es scheint Videos zu geben, wo ich auch schroff werde, hat sich nämlich kürzlich erst jemand beschwert bei mir, wie ich denn so scheußlich umgehen kann mit jemand. Er hätte es auf dem Video gesehen. Muss irgendwo sein, ich weiß nicht wo. Ich bin nicht immer nett. Und es ist auch im Satsang nicht immer nett. Für mich, also eines, was mir im Satsang wichtig ist, ist, es sollte ein Symbol, ist nicht ganz richtig, aber sowas in der Richtung sein für die Unendlichkeit des Raumes. Also im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. So. Und das sollte sich im Satsang spiegeln. Deshalb sollen dann die Kinder da sein und die Hunde da sein und die Probleme da sein und die schönen Dinge da sein. Es soll nichts draußen bleiben müssen, weil im Universum ist es auch nicht so. Es hat alles Platz. Und wenn die Art, wie Satsang ist, diese Erkenntnis, ja, es hat alles Platz und da ist immer noch Weite. Wenn es diese Erkenntnis hervorrufen kann, dann ist das die tiefe Einsicht, die nötig ist. Aber nicht als Beiprodukt von Harmonie, also.
Wie ist denn das, du hast gerade von der Unendlichkeit des Raumes gesprochen und auch von Weite. Ist das für dich, was im Buddhismus als Leere bezeichnet wird?
Ja, also Lehre mit 2 E.
Ja, genau. Und im Vedanta steht dann, ist da nicht die Essenz, wie im Buddhismus die Lehre, sondern im Vedanta ist es ja Bewusstsein.
Ja.
Wie ist das für dich? Ist in dem Sinne Bewusstsein und Lehre das Gleiche oder ist das was Unterschiedliches für dich?
Dann kommt die zweite Strophe desselben Gedichtes von Padmasambhava im unendlichen Mandala der Geistessenz. Haben alle Gedanken und Gefühle leicht Platz? Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Also könnte man sagen, das, was in der Welt der Phänomene oder des Universums der Raum ist, dem entspricht im Geist die Bewusstheit oder die klare Natur des Geistes. Eben diese, die ganz natürlich ist und gemeinsam mit dem Inhalt auftritt.
Ist halt die Natur, wenn man das mal so bezeichnen möchte, und der Inhalt, ist das das Gleiche? Also ist der Ursprung und die Phänomene, ist das das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied und wie verhält sich das?
Nein, das Gleiche, das würde mir zu weit gehen. Es ist nicht trennbar. Form ist Leerheit und Leerheit ist Form und so. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist, die Manifestation des immer einen. Die Manifestation in unendlich vielen völlig unterschiedlichen Möglichkeiten. Das war's noch nicht ganz, oder?
Doch, es reicht aus. Wenn dir noch was einfallen sollte, höre ich da gerne zu, aber sonst reicht es auch aus.
Dann, also wenn ich noch, dann. In dem Devaseto hatte ja ganz am Anfang gefragt, womit beschäftigt ihr euch gerade? Da habe ich gesagt, Dzogchen, das ist ja so ein Wort. Dzogchen bedeutet die große Vollkommenheit auch. Boah, ein Riesenwort. Aber es ist eine wunderbare Methodik und Spezialität im tibetischen Buddhismus. Interessanter ist ja da irgendwie das Zen so sprachlich mit drin. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und da sagt man, es ist alles ja irgendwie dreifach, wie ein Walzer. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und wir tanzen jetzt seit 2 Jahren Walzer miteinander. Punkt 1, was ja der Schwungschritt ist im Walzer, ist die eine Einsicht. Punkt 2, wo ich die Drehung machen kann, ist der Pfad, der Weg, was ich damit mache, aber auch die auftauchenden Zweifel, die dann zu behandeln sind. Punkt 3 ist die Integration, das Umsetzen. Und dann kommt wieder eins, weil ein Walzer hat nie nur einen Takt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Wenn man es kosmologisch betrachtet, und das war ja eigentlich deine Frage, ist das das Gleiche oder dasselbe oder wie? Könnte man sagen, eins ist Dharmakaya oder die klare Natur des Geistes, das, was kristallenklar immer ist, unzerstörbar, ohne Anfang, ohne Ende, alles beinhaltend, mit einem Duft von Freudigkeit und Liebe. Und bei diesem Duft, da fängt's an, also da fängt es an. Dieser Duft, das Letztendliche oder Dharmakaya oder das Selbst oder Bewusstsein, Selbst, Gewahrsein kann nicht anders als duften, sagen wir mal. Und sich dann beginnen zu tanzen auf eine Art erst in einer sehr, sehr feinen, energetischen, in Anführungsstrichen, Art, was dargestellt wird in als wie diese Regenbogenkörper oder Farben oder aber noch nichts, was man anfassen könnte. Auch noch kein gefasster Gedanke, sondern nur ein, da erhebt sich was, der Ton der ungeschlagenen Trommel und so. Und aus dem entstehen Dinge, entstehen Formen, entstehen Sterne, entstehen Menschen, entstehen Gefühle, Gedanken, Handlungen, Gewirbel mit den Händen, alles das entsteht in dem Moment aus der Unendlichkeit, das sich erheben der Energie und dann eine Manifestation, die eine unverrückbare Form ist. Insofern ist diese Form, die entsteht, nicht dasselbe wie der Raum, nicht das Gleiche, aber völlig ungetrennt davon zugleich. Ist das nachvollziehbar?
Du hast das so schön erklärt.
Dann, wenn ihr wollt, der Vorteil im Moment ist ja, dass ich meine Bibliothek rundum habe. Und da gibt es so eine schöne Stelle bei Namkai Norbu, den ich sehr liebe, ein Dzogchenmeister, der leider gestorben ist. Und das ist eine Stelle, die vielleicht gerade jetzt im Moment auch helfen kann. Ich brauche einen kleinen Moment. Wo ist das gewesen? Genau. Ich lese jetzt bloß das Ende vor, weil das davor habe ich eigentlich gerade schon erklärt. In meinen Worten. Der schreibt da, das Universum, also das ist jetzt Zitat Namkai Norbu aus dem Buch Dzogchen, der Weg des Lichts. Das Universum wird somit als spontan entstehendes Spiel der Energie des ursprünglichen Zustands angesehen. Als solches kann es von demjenigen genossen werden, der mit dem ihm innewohnenden wesentlichen Zustand verbunden bleibt und damit in dem sich selbst befreienden und in sich vollkommenen Zustand ist, im Zustand des Dzogchen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das heißt, wenn wir die Dinge so betrachten können, das wäre die erleuchtete Sicht. Was nicht heißt, dass das, was das Universum gerade zeigt, immer angenehm ist. Aber wenn wir es wird ein bisschen durchsichtiger und nicht so schwer. Und deshalb machen wir im Moment auch weiter mit all diesen Art von Übungen und so, weil es genau die richtige Medizin ist für unseren Geist in der Situation, in der wir sind. Aber auch in anderen.
Ja, mich würde noch interessieren, ob das Verkörpern also auch mal zum Ende kommt oder läuft das immer so weiter? Also, weil manche sagen so, jetzt ist mein Ich weg und jetzt ist fertig. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das halte ich für eine Fehlinterpretation. Sowieso, wenn ich mich selbst betrachte, aber auch wenn ich aufmerksam Biografien großer Meister lese oder mir anhöre, sehe ich das nicht. Da bleibt. Vielleicht habt ihr kürzlich mal ja in der ARD so einen Film über Osho.
Ja, habe ich gesehen.
Und den haben viele Leute gesehen. Ja. Und ich fand es richtig gut gemacht. Und ich bin ja Schülerin von Osho. meine Wurzel in diesem Leben. Und richtig gut fand ich die Ausgewogenheit der Darstellung und sehr berührend die Reife der Schüler, die da sprechen, 40 Jahre später. Und es ist ganz deutlich, und es war mir auch immer deutlich, dass Osho ist nicht unfehlbar gewesen. Einer der ganz großen Meister des letzten Jahrhunderts hat einen Fehler gemacht. So, und hat, und auch bei ihm kamen immer wieder ichhafte Dinge. Nee, das Universum und seine Fähigkeit, sich zu auszudrücken, hat keinen Anfang und kein Ende.
Also das heißt, es ist eigentlich wichtig, dass man noch so eine Praxis hat, um zu gegründet zu bleiben, oder?
Richtig.
Und was ist die einfachste Praxis aus deiner Sicht? Also, oder gibt es da viele unterschiedliche Praxen, dass man jetzt ja, das mit in den Alltag nehmen kann?
Da gibt es sehr viele unterschiedliche Praxen, unterschiedliche Werkzeuge und ist ein bisschen wie im Handwerk auch. Wenn du einen Nagel in die Wand schlagen willst, brauchst du einen Hammer. Wenn du ihn wieder rausziehen willst, brauchst du eine Zange. Wenn du dann die Wand wieder schön haben willst, brauchst du Spachtelmasse und einen Spachtel, dann brauchst du einen Pinsel und eine Farbe und so weiter. Kann man nicht sagen, es ist das eine Werkzeug, sondern so ein kleines Set im Werkzeugkoffer ist schon nicht schlecht. Grundsätzlich aber, wenn man es jetzt, wie soll ich sagen, runterbrechen will auf, da geht aber auch was verloren dabei, auf Begriffe, dann ist es Weisheit und Mitgefühl. Die beiden miteinander. Dann kommt natürlich die nächste Frage, wie werde ich weise, wie werde ich mitfühlend, und dann kriegst du wieder einen Werkzeugkoffer.
Also jeder bekommt wahrscheinlich auch so ein bisschen individuellen von dir, oder? Wenn man jetzt Schüler ist bei dir, das ist...
Ja, spreche ich schon unter Umständen Empfehlungen aus, ja, das könnte jetzt passen. Aber insgesamt kriegen alle bei mir den ganzen Werkzeugkasten, den ich zur Verfügung habe, so im Laufe der Zeit. Nicht auf einmal, das geht ja gar nicht. Und dann kann auch jeder selber sehen und lernen, umzugehen mit den Werkzeugen und zu sehen, wann passt was. Wann brauche ich was? Zentral ist natürlich immer wieder, aber auch das auf unterschiedliche Art, den Geist heimzuholen. Ja, den überhaupt unserem Geist zu gestatten, heimzukommen. Und mit heim meine ich, mein Bild da ist der Geist auf dem Sofa. Der Geist darf die Füße hochlegen. Der Geist darf ein Feierabendbier trinken, sozusagen. Das traut sich unser denkender Geist oft nicht, weil wir als Chef im Haus sozusagen ihm permanent Aufträge geben. So viele, dass der nicht fertig wird. Und er will Gutes für uns. Er will gute Zustände schaffen. Er will Probleme lösen. Er will schöne Sachen herbringen, schlechte Sachen rausschaffen und all sowas. Die ganze Zeit. Und es ist unser Job. Mit uns meine ich jetzt die schon so etwas wie ich. Tatsächlich. Zu sagen, so, und jetzt ist gut für heute. Du darfst dich jetzt einsetzen, ausruhen. Wenn dir Gedanken kommen, macht nichts. Dürfen da sein. Aber du musst nicht. Leg die Füße hoch.
Nicht auf jeden Zug aufspringen, dann, was so, wer so fährt.
Genau.
Und mich würde noch interessieren, ob du vielleicht also so eine Grundbotschaft oder eine Grundessenz hast deiner Lehre.
Oh.
Oder, also, ja, vielleicht, was man so kurz zusammenfassen kann. Also eigentlich hast du es ja schon am Anfang gesagt, oder?
Jetzt komisch werde ich schon wieder ein Talking Head. ganz wichtig ist mir die grundlegende Gutheit. Und ich kann nicht aufhören zu wiederholen, immer wieder und permanent, hey, du bist im Kern gut. Das war nie anders und wird nie anders sein. Das gilt für dich, das gilt aber auch für einen Mörder. Der ist auch im Grunde, im Kern gut. Und an dieser Gutheit kann man weder etwas verbessern, noch kann man sie kaputt machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns westliche Menschen, die mit einer ganz anderen Konditionierung oft aufgewachsen sind. Und es taucht immer wieder auf dieses, oh, ich bin nicht würdig, oh, ich bin verderbt, oh, ich bin sündig, in allen möglichen Schattierungen. Und diese Basis, sich bewusst zu machen, immer wieder, nein, ich bin im Grunde gut und ich bin gewollt. Du bist ein Lied, ein erwünschtes Lied, sagt Rumi an irgendeiner Stelle. Du bist genau dieses Lied. Niemand anders als du kann dieses Lied singen. In der Manifestation.
Sehr schön.
Das ist mir sehr wichtig. Und natürlich die Einsicht, nicht nur Einsicht, sondern die erfahrene Einsicht in die klare Natur des Geistes. Und das Mitgefühl. Hui, nein, das darf nicht so als Nachsatz kommen. Ganz wichtig, Mitgefühl. So, jetzt ist es aber schon wieder nicht nur ein Satz. Lasse ich mich auch ungern reduzieren auf einen Kernsatz,
ehrlich gesagt. Muss ja auch nicht. Und was mich auch beschäftigt, also du hast ja immer so unterschiedliche Themen, also wie du am Anfang gesagt hast. Und ist das denn so, dass eigentlich jede Religion darauf hinweist? Also ist das so oder? Ja.
Ja, das ist so.
Es scheint manchmal unterschiedlich auszusehen.
Ja, sowohl die Buchreligionen, wie man sie nennt, also Judentum, Christentum, Islam, die sich alle auf eine Schrift beziehen, als auch die östlichen Religionen, jetzt reden wir mal nur von den verbreiteten Hinduismus, Buddhismus, Vedanta, weisen alle auf dasselbe hin, wenn auch in äußerst unterschiedlicher, Form und Art, wie es sind unterschiedliche Wege auf denselben Berg. Und in allen etablierten, nein, nicht nur in den etablierten, siehe Osho, in allen religiösen Strömungen gibt es auch Fehler. Und hier im Christentum ist es inzwischen ziemlich bewusst, was alles an schlimmen Dingen da auch geschieht und was nicht in Ordnung ist. Das gilt aber für jede andere religiöse Strömung auch. Immer. Also auch da gibt es, es gibt keine Unfehlbarkeit. Könnte man einfach lassen, den Gedanken. Der Gedanke, dann ist da irgendwas fertig oder wie du gesagt hast vorhin, oder perfekt oder vollkommen. Nee.
Das entspannt dann gleich so. Also.
Ja. Das entspannt. Und ich stelle auch fest, ich rede furchtbar viel. He? Ihr kommt gar nicht schön, zum Fragen.
Alles schön.
Ich stelle auch fest, tatsächlich, und gerade in letzter Zeit, es gibt Abgründe in unserem menschlichen Wesen. Die sind nicht auszuloten. Und ich halte es wirklich für eine Illusion, zu denken, irgendwann hätte man das alles ausgelotet und durchlichtet und dann könnte nichts mehr geschehen. Und was ich zunehmend sich für mich erhärtet eigentlich, und ihr seht auch da, mein Weg hört ja nicht auf, ja, irgendwo vor 20 Jahren. Sondern da passiert ja immer wieder Entwicklung und Reflexion und Erfahrung. Was sich für mich irgendwie gerade erhärtet, ist die lange Reihe der Ahnen, die da hinter uns sind und von denen wir uns nicht abtrennen können. Die sind längst tot, aber unsere Geschichte, unsere kollektive Geschichte, unsere menschliche Geschichte und die Geschichte unserer Familie sind sehr lang. Und da ist ganz schön viel passiert. Und an Dingen, die wir getan haben, an Dingen, die uns widerfahren sind und so weiter. Das wirkt auf irgendeine Art weiter, sei es bewusst oder unbewusst. Sei es, wie man inzwischen sogar annimmt, dass Dinge genetisch vererbt werden, von denen man früher nie gedacht hätte, dass es mit Genen zu tun hat. Selbst Erinnerungen können genetisch verankert werden. Das ist ja der Hammer. Was willst du da dagegen tun? Das steckt in den Knochen. Und dann merkt man manchmal, und eigentlich wird es sogar mehr mit zunehmender Bewusstheit, weil manches nicht mehr so unter der Oberfläche läuft, sondern man es mitkriegt. Da kommt ein Gedanke hoch aus diesen Tiefen. Das kann ja nicht wahr sein. Das bin ich doch nicht. Also hässliche Dinge können aufsteigen aus diesen Abgründen, Erleuchtung hin oder her. Der Unterschied ist eher mehr, dass es dann möglich ist zu sagen, aha, so ist das. Und nicht darauf einsteigen zu müssen in der Art, wie es bei völlig unbewussten Menschen der Fall ist.
Geht es
Aber
dann,
ich glaube nicht, dass es aufhört.
Wenn jetzt sowas auftaucht, irgendwie so ein Gedanke und so ein Gefühl, geht es dann darum, das zu fühlen? Oder was macht man dann damit? Also wenn es irgendwas von früher irgendwie oder aus der Ahnenreihe sogar.
Damit habe ich inzwischen relativ viel Erfahrung mit solchen übertragenen Dingen bei mir. Ideal ist es oder am schönsten, wenn es gelingt, möglichst schnell, wenn das auftaucht, in diesem spontan entstehendes Spiel der Energie des ursprünglichen Zustands, ja, wie Nam Kai Norbu sagt, ist ja auch ein Phänomen im Geist, taucht auf. Aha, das A ist da ganz wichtig. Einfach zu sagen, A, nicht I, das darf nicht sein. Nicht Hu, sondern Ah, so ist das. Und aber gleichzeitig irgendwie mit so einem in der Achtsamkeit bleiben zu können und im Zuhause bleiben zu können, gleichzeitig in der natürlichen, klaren Natur des Geistes, die gemeinsam mit dem Inhalt auftritt. Jetzt habe ich diesen Inhalt. Ich kann ihn nicht trennen von der klaren Natur, aber ich muss ihm nicht folgen. Wenn es geschieht, dass einem sowas kriegt, ja, wie es bei Traumata zum Beispiel häufig der Fall ist, dann kannst du nicht aus. Und dann treten irgendwelche Mechanismen in Kraft im Geist, die deine Integrität schützen sollen. Manche dissoziieren, weg. Manche gehen in eine Kompensation, alles Mögliche kann passieren. Dann muss man warten, bis der akute Anfall vorbei ist. Und dann nochmal in Ruhe drauf gucken und die Dinge sortieren und wieder den sicheren Platz aufsuchen. Verstehst du?
Ja.
Das war also eine ziemlich weite
Runde. Den sicheren Platz aufsuchen ist dann unsere Natur gemeint, oder?
Den Ausdruck habe ich jetzt gerade geklaut. Ist ein Begriff aus der Traumatherapie,
aha,
wo man das den Klienten sagt, dass man nur von da aus Dinge wirklich betrachten kann. In einem therapeutischen Kontext gestaltet man diesen sicheren Platz mit einem Bild und einem Ton und so weiter. Im übertragenen Sinne, den ich jetzt eigentlich gemeint habe, im spirituellen Sinn, ist der einzige sichere Platz die klare Natur des Geistes. Das, was sich nicht verändert. Wie sollte irgendwas anderes sicher sein? So.
Ja.
Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, du sagtest gerade, manchmal taucht etwas auf, auch bei dir, da hast du, Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Ja. Heißt das, wenn man alles als göttlich erfassen kann, dann ist das Erleuchtung? Also ich sehe in allem das Göttliche. Oder ist das jetzt ein bisschen
übertrieben? Ich sehe in allem eine Manifestation des Göttlichen. Auch da wieder, es ist nicht das Gleiche. Mhm. Ah, es ist ein Ausdruck des einen. Und das Wort Erleuchtung mag ich nicht mehr.
Naja, nennen wir es.
Schon gar nicht mag ich es definieren.
verstehe ich schon. Wir können noch das Thema wechseln. Ich habe noch eine andere Frage.
Das Thema müssen wir nicht wechseln. Da geht es jetzt nur gerade um die Begrifflichkeit. Okay. Dieses Wort ist inzwischen abgelutscht und nicht mehr gut verwendbar. Mhm. Ja. Nur das Wort.
Ja, verstehe. Jetzt hast du gerade mehrmals das Mitgefühl erwähnt, das Wort. Das ist ja prägend im Buddhismus. Wenn Mitgefühl benutzt wird im Buddhismus, ist das gleichbedeutend, wenn im Vedanta von Liebe gesprochen wird? Oder gibt es da Unterschiede?
Weiß ich nicht, weil ich jetzt nicht genau weiß, was man im Vedanta unter Liebe versteht. Mhm. Naja, also ich kann dir sagen, was ich unter Mitgefühl verstehe. Und dann sagst du mir, ob es dasselbe ist.
Okay.
Machen wir es so rum.
Ja, wunderbar. Ja.
Okay. Mitgefühl kommt aus der Einsicht, dass wir alle wechselseitig bezogen und auch abhängig sind. Es gibt im Universum keine Unabhängigkeit. Dann alles hängt von allem ab. Mehr oder weniger nah oder direkt. Das muss ich, glaube ich, jetzt keine Beispiele dafür bringen. So, aus dieser Einsicht der wechselseitigen Bezogenheit und Abhängigkeit kommt eine ganz glasklare Einsicht: Ich kann gar nicht wirklich und so richtig und so, wie ich es eigentlich wollen würde, glücklich sein, wenn du es nicht bist. Mhm. So, aus dieser Einsicht kommt Mitgefühl. Praktisch bedeutet Mitgefühl, dass es ganz wichtig immer mit mir selber anfängt. Weil ich kann ja auch mich nicht rausnehmen. Und alles, was ich fühle, auch was ich vielleicht zu fühlen meine, was dich angeht, ist ja fühlbar in mir und nirgends sonst. So, also geht es darum, erstmal immer mich selbst zu umarmen und wohlmeinend zu sein und meine grundlegende Gutheit zu respektieren und so weiter. Und dann das auszuweiten auf die nächsten Schichten der Bezogenheit. Das heißt, Mitgefühl hat gar nichts zu tun mit Märtyrertum oder sich aufopfern oder irgend sowas. Überhaupt nicht, sondern der Philip Glassman, glaube ich, war das, einer von diesen amerikanischen Roshis, hat mal gesagt, Bodhisattvas sind die egoistischsten Menschen, die es gibt, weil sie sorgen am besten für ihr eigenes Wohlbefinden. So. Und es hilft da auch immer wieder, diese Illusion von Abgetrenntheit zu überwinden, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und sieht, ja, es wirkt ein auf mich. Und ist das jetzt dasselbe wie Liebe im Vedanta?
Ja, würde ich sagen. Außerdem, ja, das ist ziemlich das Gleiche. Also was den Buddhismus betrifft, so ist ja Dzogchen wirklich nah dran am Advaita Vedanta. Es ist sehr nah dran und deswegen sind das, glaube ich, einfach unterschiedliche Begriffe für das Gleiche, Mitgefühl und Liebe.
Okay, super. Mhm. Das freut mich.
Eine ganz kurze Zwischenfrage.
Ach, sehr gut. Oder willst du erst? Wenn du eine Zwischenfrage ja, hast, dann,
also wenn
dann
berührt,
mach ruhig weiter.
Wenn Berührtheit auftaucht, ist das immer von der Natur oder kann das auch von was ganz anderem sein? Also wenn Berührtheit auftaucht, so von innen raus, so ist das immer von unserer Natur.
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Also zum Beispiel gestern war hier ein Eichkatzel, das, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben den Trieb hatte, ein Junges, Gras zu sammeln und irgendwie das irgendwo hinzuschleppen. Dieses Eichkatzel baut jetzt ein Nest, das weiß überhaupt nicht, was es tut und was da jetzt alles kommt im Frühjahr an Vergnügungen und Mühen und so weiter. Aber dann hat es wieder innegehalten und ich glaube, dann hat es gedacht, was mache ich denn hier? Aber dann hat es wieder weiter. So, das hat mich sehr berührt.
Naja, ich habe mal gehört, wo die Berührtheit ist der Weg nach Hause.
Aha.
Ja.
Die Bereitschaft, sich berühren zu lassen und zu berühren. Nichts draußen zu halten. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du permanent und ununterbrochen unter Wasser stehen musst. Immer berührt sein. Aber das wäre auch übertrieben, glaube ich.
Okay.
Und unpraktisch. Aber die Offenheit dafür und die Furchtlosigkeit oder gewisser Grad an Furchtlosigkeit, die sich einstellt, wenn du immer wieder selber feststellst, dass auch das ist fühlbar. Es bringt mich nicht um. Und da ist immer noch Weite. Diese Erfahrung musst du einfach ganz, ganz oft machen, um da Gewissheit zu kriegen. Das Fühlen von dem, was jetzt da ist, nicht im Sinne von Drama und noch größer machen, sondern einfach ganz nackert, was jetzt ist, gar nicht so schlimm ist. So.
Pia, du hattest vorhin über den menschlichen Geist gesprochen und das war sehr anschaulich und da war auch total ein Ja bei mir, aber da ist die Frage geblieben, das hörte sich so ein bisschen wesenhaft an, als wenn der Geist eine wesenhafte Natur hätte. Aber was man doch wahrnimmt, sind doch nur die einzelnen Gedanken. Also wie kann man das zusammenbringen, dass das doch irgendwie fast wie eine Wesenhaftigkeit hat?
Mein Eindruck ist, also da ist die klare Natur des Geistes, die ist nicht wesenhaft. Die ist nicht persönlich, die ist nicht individuell, die ist auch nicht sterblich und so weiter. Nicht wesenhaft. Aber in diesem Spiel der Energie des ursprünglichen Zustands ballen sich dann Dinge zusammen, knäulen sich zusammen und bilden für eine Weile schon sowas wie etwas Wesenhaftes, ohne dabei das Ursprüngliche zu verlieren. Und aber dieses Wesenhafte, Zusammengefügte hat natürlich einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das hört auch wieder auf. Die Bewusstheit selbst bleibt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber in der Wahrnehmung ist es doch so, dass man eben einzelne Gedanken wahrnimmt. Also man nimmt nicht die Wesenhaftigkeit wahr.
Ja. Also, wenn ich jetzt nach innen schaue, nehme ich wahr, das Denken, das jetzt gerade über deine Frage nachdenkt und nach den richtigen Worten sucht und so weiter. Das sind einzelne Gedanken, die anfangen und auch wieder aufhören. Und das passiert irgendwie hier, ist dann doch Talking Head. Und gleichzeitig nehme ich wahr, hier, wenn ich es jetzt körperlich betrachte, hier. Eine Integrität, schon etwas Wesenhaftes. Vielleicht das, was Ramana nennt, das Ich, dieses, das seinen Sitz im Herzen hat, so schreibt, sagt er irgendwo, dieses Ich. Wo auch die Motivation zu Hause ist. Zum Beispiel, das sind einzelne Gedanken, die sich jetzt gerade bemühen, aber die, um etwas zu kommunizieren. Diese Bemühung und dieses Denken hat aber einen Hintergrund einer Motivation und die ist gar nicht so einfach. Da ist jetzt gerade zum Beispiel Spaß auch dran, mit euch zu sprechen. Freude. Da ist eine alte Zuneigung, die ich zu dir empfinde, Devasetu. Und Wertschätzung für deine Arbeit und dein Bemühen und all sowas. Und das empfinde ich eigentlich, das könnten wir jetzt auch als einzelne Gedanken betrachten, aber ich empfinde da eigentlich auch was Wesenhaftes. Auch etwas Wesenhaftes zum Beispiel zwischen uns. Eine Bezogenheit zwischen uns, die manchmal über lange Zeit nicht viel und dann sehen wir uns wieder und es ist sofort wieder da. Wie ein schöner Tanz. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Mhm. Also beim Wesenhaften, da spielen auch die Gefühle mehr mit als nur bei den Gedanken. Ne?
Da spielen die Gefühle mit und da spielt wohl auch das Leben mit oder die Biografie mit. Der Strom, der sich da bewegt, ja, für eine Weile.
Ich habe noch eine Frage, die bezieht sich noch was weiter zurück im Interview, wie wir angefangen haben. Hast du gesagt, dass die Kinder sehr höflich sind bei dir im Satsang? Da kam bei mir direkt der Gedanke, das liegt daran, dass du eine natürliche Autorität ausstrahlst. Und natürliche Autorität, würde ich wiederum sagen, wird empfunden, wenn dahinter Weisheit und Mitgefühl gleichzeitig mitempfunden wird. Vielleicht könntest du da noch was drüber sagen, über Autorität und natürliche Autorität, weil wir sind ja gerade in einer Zeit, wo wo wir viele Vorschriften von oben kriegen und so, und das wird auch nicht unbedingt immer als aus Weisheit heraus empfunden.
Also erstens mal, was die Kinder angeht, mag sein, dass es manchmal an meiner natürlichen Autorität liegt, dass sie höflich sind. Ich nehme es aber auch wahr als ihr eigenes, also dass sie denken, boah, wow, eine ganz natürliche Höflichkeit auch, die sie haben, die ist gar nicht anerzogen. Moni, also meine ich. Autorität ist ganz ein schwieriges Thema, weil ich selber finde Autorität was Schönes. Also, und an bestimmten Punkten tut's mir richtig gut, wenn andere in ihrer Autorität etwas für mich tun. Ob das jetzt mein Steuerberater ist oder ein Arzt oder so. Ach, ich finde das wunderbar. Und ich habe dann kein Bedürfnis, alles selber auch nochmal rauszukriegen. Sondern ich gebe sehr gern Dinge ab an jemanden, dem ich diese jeweilige Aufgabe zutraue. Ohne dabei zu erwarten, dass nicht doch auch Fehler passieren können. So. Ich finde das ein prinzipielles, menschliches Ding. Und ich beobachte, und das habe ich auch in den letzten Jahren in meiner Arztpraxis beobachtet, dass diese Fähigkeit, sich einer Autorität anzuvertrauen, furchtbar nachlässt. Insgesamt. Und dass es die Dinge richtig, richtig schwierig macht. Für alle Beteiligten. Ja, das finde ich sehr schade insgesamt. Jetzt gerade, ja, es gibt viele Anweisungen und Bestimmungen und Verbote und tralala und alles Mögliche, was nicht unserem normalen Leben entspricht und wo ja auch ganz klar Grundrechte zurückgenommen sind, für eine bestimmte Zeit und aus bestimmten Gründen. In der Riege unserer Politiker gibt es welche, denen ich traue. Bei anderen bin ich nicht so sicher, aber das geht wahrscheinlich jedem so. Manchmal denke ich mir, mir wäre ja sehr recht eigentlich, wenn der Minister für Wirtschaft studiert hätte, der Gesundheitsminister Medizin studiert hätte, die Familienministerin Mutter wäre, das ist, glaube ich, sogar der Fall. Das würde mir persönlich helfen, da Autorität auch wahrzunehmen auf der Basis von Bildung, entsprechend dem Ressort. Und jetzt haben wir einen Bankkaufmann als Gesundheitsminister und der Wirtschaftsminister, habe jetzt vergessen, was er gelernt hat, aber der ist kein Bankkaufmann. Ich fürchte, es war jetzt ein bisschen an deiner Frage vorbei.
Nein, also das konnte ich gut verstehen und nachvollziehen und ja, du bist jetzt nicht ganz darauf eingegangen, finde ich, eben der Unterschied zwischen natürlicher Autorität und angemaßter Autorität. Also für mich wäre der
für mich wäre der aufgefallen, dass ich mich da ein bisschen gedrückt habe.
Ja. Für mich wäre der Unterschied eben natürliche Autorität würde ich dann empfinden, wenn das, was von der Autorität kommt, auch irgendwo bei mir Resonanz hat, im Sinne, dass es meiner Intuition und meinem Wissen entspricht.
Aha. Das, was mein Steuerberater sagt, entspricht nicht immer meiner Intuition. Und ich mache es trotzdem, weil aufgrund von fachlicher Autorität. Bei meinem Orthopäden, wo ich gerade bin mit meiner Hüfte, ja doch, wir sind ziemlich beieinander. Jetzt bin ich aber natürlich auch Ärztin. So. Mein Anspruch an Autoritäten ist vielleicht sogar höher als deiner. Ich erwarte bei einem Menschen, der Autorität ausübt in irgendeinem Bereich, und das betrifft jede Mutter, das betrifft jeden Vater, das sind Autoritäten. Jeder ist mal Autorität. Ich würde mir wünschen, dass man sowohl diese natürliche innere Qualität pflegt und auch das fachliche Wissen. Beides. Nur die innere Qualität ohne jegliche fachliche Bildung würde mir nicht reichen. Umgekehrt genauso.
Ja, das sehe ich auch so. Danke.
Bitte.
Also gebe ich die Fragerei wieder ab an euch? Oder?
Und ich würde mir auch wünschen, dass Menschen wieder vermehrt es wagen, sich einer als Autorität erkannten Menschen wirklich anzuvertrauen. Und in dem Bereich, um den es da geht. Und nicht dann auch noch alles selber nochmal zu machen und sich dabei zu verwirren. Dieses Abgeben können ist eine tiefe spirituelle Haltung auch. In Bayern sehr stark in der Tradition, in den Wallfahrten, oder dass man zu einem Heiligen hingeht und eine Kerze anzündet. Das habe ich oft Leute geschickt auch, obwohl ich ja gar nicht christlich bin. Schicke ich dann Leute manchmal nach Altötting oder so. Sag, ja, und dann dicke Kerze, große Kerze. Und dann lass es aber auch wirklich dort. Oder wenn du das nicht kannst, dann lass es bleiben. Aber es dann wirklich zu übergeben, ist eine spirituelle Qualität. Gibt auch, ja.
Ich habe doch vielleicht eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe auch. Und zwar, im Buddhismus spielt ja Karma eine große Rolle. Und mich würde interessieren, ob Karma in deiner Arbeit auch eine Rolle spielt.
Die, wie soll ich sagen, die Hypothese von Karma ist ja eher Hypothese, oder das Naturgesetz von Ursache und Wirkung. das existiert ja, hilft mir manchmal, Dinge zu verstehen oder zu akzeptieren oder so. Wie die Dinge genau zusammenhängen, übersteigt meine Denkfähigkeit. Das ist zu komplex. Es sind zu viele Ursachen, die in eine Situation eingehen und zu viele Wirkungen, die von einem Moment ausgehen. Das können wir überhaupt nicht verfolgen. Unübersehbar. Muss ich auch nicht. Es reicht ja zu sagen, gut, ich weiß um diese Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung und bemühe mich, da haben wir wieder die Motivation, gute Ursachen zu setzen, so gut ich kann. Ja, dann wird schon was Gutes rauskommen. Was genau, weiß ich nicht.
So. Ich frage es ja auch deswegen, weil es gibt ja auch Weise, mir fällt da jetzt im Moment ein, Ramana, der ja sagt, für die, die an Karma glauben, gibt es das. Er glaubt nicht an Karma. Ähnlich sieht es beispielsweise auch Nisargadatta. Und deine Antwort geht ja auch ein bisschen so in diese Richtung hinein. Noch ein anderes Thema, was mir gerade so einfällt, ist, wenn man über Karma redet, dann taucht bei mir jedenfalls sofort auf, wie ist denn das? Wenn es Karma gibt, sind wir dann Handelnde oder eben nicht? Und was bedeutet das eben, Handelnder zu sein? Wie ist denn da der Zusammenhang oder möchtest du da überhaupt was zu sagen?
Karma heißt ja übersetzt Handeln.
Mhm.
Das ist ja die Übersetzung des Wortes. Mhm. Das heißt gar nicht Schicksal, sondern das heißt Handeln. Mhm. So. Mir gefällt eigentlich sehr, also insbesondere wenn wir denken oder versuchen zu denken über eine Lebensspanne hinaus. Da ist eine ganz klare Grenze. Das können nur Hypothesen sein. Wir wissen es nicht. Und das spiegelt sich auch in äußerst unterschiedlichen Anschauungen, auch innerhalb des Buddhismus. Zum Beispiel. Auch innerhalb ich denke, auch innerhalb von Vedanta gibt es da unterschiedliche Anschauungen. Was ja nur zeigt, wir wissen es nicht. Mir gefällt oder mir liegt nahe eigentlich die Sichtweise, die Thich Nhat Hanh da hat. In diesem eine Wolke kann nicht sterben. Also eine Wolke kann nicht sterben, weil eine Wolke ist zwar dann keine Wolke mehr, aber ist halt dann Regen. Das heißt, es hängt wiederum von der Sicht der Wolke ab, ob sie glaubt zu sterben oder nicht. Und in diesem Sinne sagt er auch, und das kommt mir sehr nahe, natürlich, es kann ja aus dem Universum nichts verschwinden. Und es gibt auch einen Energieerhaltungssatz und so weiter. Das ist einfach so. Das heißt, gesetzte Ursachen werden Wirkungen zeitigen. Aber eben wie genau das geschieht, weiß man nicht. Und in einem Abhandlung oder so von Thich Nhat Hanh legt er dar, er geht davon aus, dass alles das, was jetzt eine Individualität ausgemacht hat in einem Leben, schon auf irgendeine Art weiterwirkt, aber höchstwahrscheinlich nicht in derselben Zusammensetzung. also auch nicht in derselben seelischen Zusammensetzung. Also er geht ganz klar nicht von einer Seelenwanderung, was ja eh ein westlicher Begriff ist, aus, aber durchaus von einem etwas, was weitergeht. Auch was Einsichten angeht oder was man im Buddhismus Verdienste nennt oder so. Da geht schon was weiter. Aber in welcher Art? Keine Ahnung.
Gut. Also ich habe keine Frage mehr.
Aber wenn wir von Karma schon reden, noch eins, wieder aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt ja viele Menschen, die haben da auch Ängste und oder fühlen sich schuldig oder denken, oh, jetzt habe ich was Schlimmes gemacht und das wird mich verfolgen, karmisch und so. Und um da ein bisschen Beruhigung reinzubringen, würde ich gerne noch erwähnen, dass im Dzogchen wiederum man sagt, eine karmische Auswirkung hat ganz bestimmte Voraussetzungen. Und das finde ich sehr schön und sehr exakt. Damit eine Tat karmische Auswirkung hat, muss sie erstens absichtlich geschehen. Sie muss gewollt sein und geplant. Sie muss zweitens durchgeführt auch wirklich sein. Also nur zu denken, ich bringe jetzt den Typ um, hat noch keine Auswirkung. Vielleicht ein bisschen Verschmutzung im Geist, aber keine karmische Auswirkung. Also gewollt, geplant, bewusst durchgeführt und hinterher darüber befriedigt. Also wenn du, und das kommt natürlich vor, aber erst wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, hat es massive Auswirkungen. Das ist doch schön.
Ja.
Das bedeutet ganz viel von dem, wofür man sich manchmal schuldig fühlt, muss man gar nicht. Anderes, wo man vielleicht gar nicht so hingeguckt hat, sollte man noch mal betrachten. Also Situation, Arbeitsplatz, irgendeine lästige Kollegin oder so. Und da denkt man, wie kann ich die jetzt entmachten oder wie kann ich der mal eine auswischen? Das ist die Planung. Dann tut man's, man schreibt an die Chefin oder man, was weiß ich, was geschieht. Und hinterher sagt man, ach super, das ist mir jetzt gelungen. Das ist dann eine solche Tat, die tatsächlich Auswirkungen haben kann. So, jetzt hören wir ausgerechnet mit sowas auf.
Ja, ich würde vielleicht nur kurz fragen wollen, sind eigentlich alle Menschen auf dem spirituellen Weg, auch wenn es nicht so aussieht? Oder ist das auch gar nicht, wenn nein, ist das auch nicht notwendig?
Das möchte ich ein klein wenig differenzieren. Auf dem spirituellen Weg befindet sich ein Mensch, wenn er beschlossen hat, sich auf einen spirituellen Weg zu begeben und da auch tatsächlich Schritte tut. Das ist eine bewusste Angelegenheit. Das geschieht nicht einfach so. Das ist eine Entscheidung auch und ein Tun dann auch, eine Praxis. Gleichzeitig ist es so, dass die ganze Natur, nicht nur die Menschheit, die ganze Natur angelegt ist auf eine Evolution des Bewusstseins in der Manifestation.
Dass sich das Bewusstsein weiterentwickelt in einer Pflanze, oder? Verstehe ich nicht so richtig.
Bewusstsein ist überall. Auch wenn eine Pflanze nicht denken kann, die hat kein Hirn, aber sie hat Sinnesorgane. Sie reagiert. Sie hat Möglichkeiten sogar der Kommunikation über weite Strecken. Kennst du die Geschichte? Es gibt so Bäume in Afrika, die, wenn eine Giraffe an dem Baum nagt, was ja gefährlich ist für den Baum, sendet der Baum Botenstoffe über seine Wurzeln aus, die Bäume in großer Entfernung wahrnehmen und sofort Bitterstoffe produzieren. Das ist Kommunikation. Das muss irgendwas mit Bewusstsein zu tun haben. Nicht so, wie wir es erfahren, aber Bewusstsein ist überall. Auch in Viren. Wie kommt dieser Virus dazu, zu mutieren und dabei rauszukriegen, dass er weniger empfindlich ist auf eine Impfung und das noch bevor überhaupt viele mit diesem Impfstoff geimpft sind. Der Hammer.
Ich glaube, in einem deiner Satzungs hast du mal von so einem Pilz gesprochen, Myzel oder sowas. Das war aber im Zusammenhang mit was anderem irgendwie, ne? Dass so ein Gedicht sich wie ein Myzel oder so verbreitet.
Dieser Pilz, von dem ich da, glaube ich, gesprochen habe, gilt als das größte Lebewesen der Welt. Das ist irgendein ganz spezieller Pilz. Irgendwo. Der ist dermaßen riesig, größer als der Bodensee. Ein Myzel, ein Lebewesen. Und alles unterirdisch. Und irgendwo kommt dann vielleicht mal so ein Schirmpilz raus. Das ist aber nur das Geschlechtsorgan des Pilzes.
Aber nochmal kurz zurück zu der bewussten Entscheidung, auf einen spirituellen Weg zu gehen. Aber es gibt auch Menschen, bei denen das irgendwie plötzlich offensichtlich ist, die sich nicht bewusst entschieden haben, dass plötzlich, was weiß ich, der Urgrund ersichtlich ist. Was ist dann da passiert?
Da ist genau das passiert, was du gerade geschildert hast. Und dann fängt der Weg an.
Ah.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Sich nicht dafür entscheiden.
Ja, verstehe.
Aber der Weg wird immer stattfinden, wenn ohne das geht's nicht.
Ja.
Und es ist eine freiwillige und bewusste Entscheidung.
Also ich empfinde das auch als eine Art Liebe, die dazu entsteht.
Ja,
das meine ich. Richtig.
Ja. Ja. Schön, jetzt kam sogar der Pilz noch vor. Ich habe was ich vorhin über den Virus gesagt habe, das ist ja auch ein Staunen meinerseits drin. Ich finde das erstaunlich. Wow, was für Wesen. Ohne Hirn, ohne. Wir können ja nicht mal sich alleine fortpflanzen.
So. Ja. Ja, es scheint so, dass unsere Fragen erschöpft sind im Moment.
Ich bin auch erschöpft.
Also wenn du noch was aus dir sagen möchtest, was dringend raus will, natürlich gerne. Aber sonst könnte ich mir vorstellen, dass wir das Interview beenden.
Ja, ich bin jetzt auch irgendwie ausgeschüttet. Nein, ich habe jetzt derzeit kein, nichts, was jetzt noch kommen möchte.
Ja.
Und mir hat es riesengroße Freude gemacht.
Es war ein schönes
Ausgeschüttetsein.
Ja. Wie bitte? Es war ein schönes Ausgeschüttetsein. Finde ich sehr schön.
Ja.
Möge es guter Wein sein.
Ja, es mag guter Wein.
Okay, dann vielen, vielen Dank.
Euch auch vielen, vielen Dank und nochmal überhaupt vielen Dank, Devasetto, für deine Arbeit und ihr auch für eure Arbeit für dieses Projekt. Ich finde das sehr bewundernswert. Ja, dann machen wir doch nochmal dieses, was bei uns heißt, wir feuern uns so. Ja, das schaut nämlich schön aus auf dem Bildschirm, vor allem wenn dann 40, 50 solche Bildchen sind. Ist das sehr schön. Okay, ich danke euch und freue mich. Und wir sehen uns irgendwie irgendwo.
Ja, bis zum nächsten Mal.